Hier ist Radio Nordpol. Wir sind es leid, sowas von leid. Schon wieder grüßt der Einzelfall, wieder hat die Polizei geschossen und wieder versucht sie ihre Narrative zu setzen. Was war passiert? Ein 12-jähriges deutsch-serbisches, gehörloses, an Diabetes erkranktes Mädchen war aus ihrer Wohngruppe weggelaufen, zu ihrer ebenfalls gehörlosen Mutter. Die Polizei wurde gerufen, das Mädchen hatte ihre Medikamente nicht genommen und gelangte bis vor die Wohnung der Mutter und verständigte den Schlüsseldienst, nicht etwa einen Gebärdendolmetscher, obwohl die Gehörlosigkeit bekannt war. Die Mutter des Mädchens öffnete vor Eintreffen des Schlüsseldienstes die Tür und war laut Innenminister Reul, zu dessen anderen Einlassungen wir später noch kurz kommen, Zitat, nicht gerade kooperativ, um es behutsam zu formulieren, Zitat Ende. Die Polizei fixierte die Mutter, um nicht daran gehindert zu werden, in der Wohnung nach dem Mädchen zu suchen, dringt also in den Schutzraum eines 12-jährigen gehörlosen Mädchens in einer psychischen Ausnahmesituation ein, deren Mutter gerade mit Gewalt zu Boden gebracht wurde, und es folgt eine Situation, an dessen Ende das Mädchen von der Polizei getasert und gleichzeitig mit einer Polizeiwaffe in den Oberkörper geschossen wird. Sie sei mit Messern bewaffnet gewesen und auf die Polizei losgegangen, sagt die Polizei. Das alles klingt auf schreckliche Weise vertraut. Eine Person in einer psychischen Ausnahmesituation, Eigengefährdung, Angst. Ein Mensch vom gesellschaftlichen Rand, migrantisiert, marginalisiert, der plötzlich selber zur Bedrohung gemacht wird. Von ihrem Gegenüber, erwachsenen und bewaffneten Cops, die, nachdem sie geschossen und getasert haben, erst einmal ihr journalistisches Quellenprivileg nutzen und der Presse eine angebliche Notwehrlage, die ganz plötzlich über sie hereingebrochen sei, ins Blatt diktieren.
Wir möchten mit diesem Beitrag unsere Solidarität mit dem Opfer, ihrer Familie und ihren Freundinnen aussprechen. Wir wissen nicht, wie aktuell der Gesundheitszustand des Mädchens ist und wir möchten auch nicht spekulieren. Es wäre ohnehin lächerlich zu glauben, dass bei einer hoffentlich baldigen körperlichen Genesung die mentale und psychische Gesundheit wiederhergestellt wäre. Wir möchten mit diesem Zwischenruf versuchen, ein paar der Polizeinarrative einzuordnen. Wir hören dazu die Stimmen von einer Person des Solidaritätskreises Justice for Mohammed, die der Anwältin der Nebenklage im Fall des von der Polizei getöteten Mohammed Lamine Dramé und eine Person der anti-ablaistischen Aktion Ruhr. Aktuell im Fall des 12-jährigen Mädchens reagiert ihr Anwalt Simon Barrera González am 25. November mit einem offenen Brief auf die ersten Behauptungen der Polizei und deren gehorsamer Übernahme durch die Presse.
Im Namen meiner Mandantin weise ich ausdrücklich darauf hin, dass jegliche medialen Äußerungen durch die ermittelnden Strafverfolgungsbehörden mit Bezug auf den Gesundheitszustand meiner Mandantin leider nicht dem jeweils aktuellen Gesundheitszustand entsprachen. Im Interesse des Schutzes der Privatsphäre meiner Mandantin, eines 12-jährigen Kindes, verbieten sich entsprechende Äußerungen in den Medien an sich grundsätzlich. Den Gesundheitszustand konkret als in Anführungszeichen kritisch, aber stabil zu bezeichnen, während meine Mandantin um ihr Leben kämpft und ohne dass zuvor eine Weitergabe von medizinischen Details an die Behörden erfolgte, schafft auf Seiten der Familie meiner Mandantin jedenfalls kein Vertrauen in eine objektive Ermittlung der Geschehnisse und lässt an der Neutralität der ermittelnden Behörden leider grundlegend zweifeln. Dasselbe gilt für die behördliche Behauptung gegenüber den Medien, dem Schusswaffen- und Taser-Einsatz durch die beschuldigten Polizeibeamten sei ein Messerangriff durch die 12-jährige Mandantin vorausgegangen. Bis dato haben keinerlei Zeugenvernehmungen der Familienangehörigen bzw. meiner Mandantin durch die Strafverfolgungsbehörden stattgefunden. Die strafrechtlichen Ermittlungen befinden sich am Anfang, weshalb auch diese medialen Äußerungen behördlicher Verantwortungsträger bis hin zum Innenministerium Nordrhein-Westfalen einer sachlichen Grundlage entbehren, vorgriffig sind und Zweifel an der Objektivität der ermittelnden Behörden und deren Verfolgungsinteresse bezüglich der beschuldigten Polizeibeamten nähren. Die bereits erfolgten anwaltlichen Vernehmungen der familiären Zeugen stellen die Situation grundlegend anders dar und lassen massiv an den bisherigen Darstellungen einer angeblichen Notwehrsituation zweifeln. Im Interesse der Privatsphäre aller Beteiligten wird nachdrücklich darum gebeten, von weiteren öffentlichen Spekulationen abzusehen.
Wir waren als Radio Nordpol Teil der Gruppen, die im letzten Jahr den Prozess um den von der Polizei getöteten Mohammed Dramé kritisch begleitet haben. Schon vor Prozessbeginn, unmittelbar nach den tödlichen Polizeischüssen, wurde der Presse gegenüber die Polizeiversion, also die einer in Notwehr gegen einen Messerangreifer sich verteidigenden Polizei, kolportiert. Innenminister Röll übernahm dieses Narrativ.
Dieser psychiatrisch offensichtlich kranke Mensch stürmt auf die Polizisten mit dem Messer und dann, so ist meine heutige Informationslage, schießt der, der dafür vorgesehen ist und rettet den Polizisten. Und in der Situation ging es um die Frage, sticht der zu oder schießt die Polizei?
Diese Version wurde von der Presse weitestgehend übernommen. Erst nach längerer Zeit der Auswertung von Zeugenaussagen, Gutachten und Tatortanalysen wurde diese Behauptung als falsch erkannt. Tatsächlich befand sich Mohammed in einer sogenannten statischen, also ruhenden Lage und bewegte sich erst auf die Polizei zu, als diese Taser und Reizgas gleichzeitig auf ihn abfeuerte. Sein Ziel war es, aus der Situation zu flüchten, doch der einzige Ausgang des Geländes wurde von der Polizei versperrt. Und diese schoss.
Wir sprachen damals häufig mit Lisa Grüter, Anwältin der Nebenklage im Fall Mohammed Rameh, und möchten heute von ihr wissen, ob sie in Bezug auf den aktuellen Fall Parallelen im Verhalten der Polizei sieht.
Die wohl auffälligste Parallele ist wohl, dass da ein extrem vulnerabler junger Mensch ist, dem die Polizei helfen soll und dessen Zustand am Ende schlechter ist als vor Einsatz der Polizei. Was mir auch aufgefallen ist an Parallelen, ist die Tatsache, dass hier wieder mal kein Dolmetscher dazu geholt worden ist. In dem Fall wäre ein Gebärdendolmetscher erforderlich gewesen, weil bekannt war, dass das Mädchen gehörlos ist und ihre Mutter auch. Und auch im Fall von Mohammed Rameh ist eben davon abgesehen worden, sich eines Sprachmittlers zu bedienen. Und auch hier sehe ich eben, dass zumindest aus was ich der Informationen, die ich aus der Presse habe, die Polizei ja offensichtlich auch lange Zeit vor der Tür gestanden hat und versucht hat, Einlass zu bekommen und sogar schon einen Schlüsseldienst bestellt hat. Warum die Zeit nicht genutzt wurde, einen Dolmetscher hinzuzuziehen und gleichzeitig vielleicht auch Sozialarbeiter oder Seelsorger wiederum hinzuzuziehen, um mit dem Kind zu sprechen, anstatt das Ganze mit polizeilichen Mitteln zu lösen, ist auch überhaupt nicht nachvollziehbar.
Wir fragen nach und möchten wissen, wie wichtig solche Narrativsetzungen vor einem Prozessbeginn sind.
Die Narrative sind ja im Grunde auch immer die gleichen. Unmittelbar nach solchen Vorfällen erscheinen die ersten Pressemitteilungen, aus denen hervorgeht, es war ein Angriff, es war ein Messer im Spiel, die Polizei hat in Notwehr gehandelt, Fall geklärt. Man hat den Eindruck, dass man im Grunde gar nicht mehr weiter ermitteln oder ein Verfahren darüber führen muss. Und im Fall von Mohammed Rameh ist ja gezeigt worden, auch wenn die Beamten am Ende freigesprochen worden sind, dass das Gericht schon klar festgestellt hat, dass es eben keinen Angriff von Mohammed gegeben hat, was ja der ursprünglichen Berichterstattung auch diametral widerspricht, sodass klar ist, dass eben Polizei, Pressemitteilungen keine objektive Berichterstattung sind, sondern eine parteiische Berichterstattung.
Am Ende des Prozesses um den von der Polizei getöteten Mohammed Rameh konnte das Narrativ des Angreifers Mohammed nicht gehalten werden. Die Polizisten wurden dennoch unter Bezugnahme des sogenannten Erlaubnistatbestandsirrtum freigesprochen. Der Erlaubnistatbestandsirrtum ist eine selten angewandte juristische Figur, die dann vorliegt, wenn jemand aufgrund einer falschen Vorstellung über die tatsächlichen Umstände glaubt, sich in einer Situation zu befinden, die ihn, also in diesem Fall die Polizei, rechtfertigen würde, obwohl dies objektiv nicht der Fall ist. Kurz, Mohammed griff nicht die Polizei an, diese ging aber, trotz des Taser- und Reizgasangriffs ihrerseits, davon aus und wird freigesprochen, weil sie ja dachte, dass Mohammed Angreifer und nicht vor dem Polizeiangriff flüchtender sei. Wir möchten ein Jahr nach dem Prozessende in Dortmund von Lisa Grüter wissen, wie aus ihrer Beobachtung die Entwicklung in Bezug auf die juristische Figur Erlaubnistatbestandsirrtum ist. Wird sie in ihrer Wahrnehmung von der Polizei häufiger vor Gericht eingesetzt? Und ob sie das auch im Fall um das angeschossene Mädchen befürchten würde?
Also der Erlaubnistatbestandsirrtum war für mich bis zum Fall Mohammed Rameh eigentlich so ein Einhorn-Konstrukt, was wir im Studium lauf und runter gelernt haben und was danach nie wieder relevant geworden ist. Und wenn ich in geeigneten Fällen damit versucht habe zu argumentieren, wurde ich dafür eigentlich eher belächelt, als hätte ich mir das selber ausgedacht. Und im Fall Mohammed Rameh hat es am Ende jetzt zu den Freisprüchen für die Polizisten geführt, weil man eben den Angriff durch Mohammed nicht mehr halten konnte. Und ich habe seitdem tatsächlich in einem weiteren Fall auch schon erlebt, in dem Polizeigewalt wieder gegen einen jungen, sehr vulnerablen Menschen ausgeübt wurde. Und der Beamte wurde mit der gleichen Argumentation freigesprochen. Ich wäre also nicht überrascht, wenn dieses Konstrukt in Zukunft häufiger herangezogen wird. Und ja, man darf gespannt warten, ob das dann auch für normale Bürger gilt.
Wie in vielen anderen Fällen findet auch im Bochumer Fall eine Täter-Opfer-Umkehr in der Berichterstattung der Polizei statt. Der von der Philosophin Kate Mann geprägte Begriff der Hympathie erklärt die Darstellung der Polizei. Insbesondere die Medien konstruieren Hympathie, indem sie beispielsweise bei Personen, die sexualisiert Gewalt ausüben, durch empathische Sprache und sympathische Darstellung diesen einen Raum geben. Diese Personen sind liebende Familienväter, gute Freunde, obwohl nicht zu leugnen ist, dass sie Aggressoren sind. Wenngleich es im Bochumer Fall nicht um sexuelle Gewalt geht, konstruiert die Gewerkschaft der Polizei Hympathie für die Beamte, wenn von einem, Zitat, extrem belastenden Ereignis für alle Beteiligten, Zitat Ende, gesprochen wird und gerade, Zitat, Messerlagen zu den riskantesten Einsatzlagen, weil sie plötzlich passieren, kaum vorhersehbar sind und in Sekundenbruchteilen eskalieren, gehören. Wenn Medien die Berichterstattung und Darstellungsweise der Polizei unhinterfragt übernehmen, bleiben Polizeibeamte weiterhin Freund und Helfer, die im Sinne des Gemeinwohls handeln und niemals gewalttätige Personen, die ihre strukturelle Macht oder Waffen ausnutzen würden. Gewalt durch Polizeibeamte gegen ein Kind wird nicht nur verharmlost, die Schuld für die Schüsse wird dem Kind zugeschrieben.
Warum, muss man sich fragen, machen sich überhaupt mit Schusswaffen ausgestattete Beamte auf, um ein aus einer Wohneinrichtung weggelaufenes 12-jähriges Mädchen zu finden, wenn es doch um die Vergabe von lebensnotwendigen Medikamenten geht? Also um ihr gesundheitliches Wohlergehen. Leute, die sichtbar Instrumente bei sich tragen, die eine Situation von vornherein zu einer Bedrohungslage für das polizeiliche Gegenüber werden lässt. Bei einem Gegenüber, das 12 Jahre alt ist, gehörlos und sehr wahrscheinlich in einer psychischen Ausnahmesituation. Die Antwort ist auf der juristischen Ebene banal. Einrichtungen der Jugendhilfe haben, wenn eine Kindeswohlgefährdung möglich ist, das Kind war weggelaufen und hatte ihre Medikamente, die für sie lebensnotwendig waren, nicht genommen, gegenüber dem Jugendamt Melde- und Dokumentationspflichten. Das zuständige Jugendamt erwartet in solchen Fällen eine sofortige Meldung an die Polizei, um das Kind schnell zu finden und Risiken auszuschließen. Polizei und soziale Arbeit sind auf Kooperation ausgelegt. Klingt erstmal praktisch, weil arbeitsteilig. Und die Polizei bearbeitet häufig dieselben Zielgruppen wie die soziale Arbeit, steht mit diesen aber wegen ihrer eigenen Funktion in einem ganz anderen, von kriminellen Annahmen und entsprechender Stereotypisierung geprägten Verhältnis. Kooperationen von sozialer und polizeilicher Arbeit sind also mindestens als kritisch zu betrachten. Holger Ziedler schreibt in der aktuellen Widersprüche in seinem Artikel Autoritäre Fürsorge über das Verhältnis von SozialarbeiterInnen mit und ohne Gewaltlizenz treffend.
Deutlich bedeutsamer dürften alltägliche Varianten der Sozialarbeits-Polizei-Kooperation bzw. Kontakte sein. Das gilt unter anderem, weil die Polizei ihre üblichen Verdächtigen und bevorzugten gefährlichen Orte konstituiert, an denen sie in anderer Weise Gefahrenabwehr betreibt als andernorts. Wohngruppen und ihre, insbesondere migrantischen, MitbewohnerInnen gehören allemal dazu. Heimerziehung selbst erhöht für junge Menschen die Wahrscheinlichkeit von unerbetenem Polizeikontakt. Und es kann angenommen werden, dass sie auch für die operative Form der Kontaktgestaltung bedeutsam ist. Die Frage, wie Fachkräfte mit Polizeiinduzierten mitunter durchaus massiven Polizeikontakten im Alltag in der Heimerziehung angemessen umgehen können, ist eine in erheblichem Maße kindeswohlrelevante Frage.
Die antiableistische Aktion Ruhr beschäftigt der Fall des von der Polizei niedergeschossenen Mädchens sehr. Wir fragen nach, möchten Ihre Perspektive hören und welche Muster sich für Sie in dieser Gewalt darstellen?
Dass die Polizei Menschen in psychischen Ausnahmesituationen oder behinderte Menschen angreift, ist nicht ein Ausnahmefall. Ehrlich gesagt, das ist in ungefähr der Hälfte mehr oder weniger der Fälle von Polizeigewalt der Fall, besonders bei tödlichen Polizeieinsätzen. Meistens sind es Leute in psychischen Ausnahmesituationen oder Menschen mit psychischen Vorerkrankungen, welche aktiv von der Polizei angegriffen werden oder wo die Polizei unzureichend deeskaliert und dadurch eine Situation auslöst. Bei dem gehörlosen Kind war zum Beispiel keine Gebärdendolmetschung vorhanden, um wirklich vernünftig kommunizieren zu können durch die Polizei. Stattdessen wurde die Mutter direkt auf den Boden gedrückt und angefallen, was erst dazu führte, dass die Tochter mutmaßlich die Polizei mit Messern angriff. Bei einem anderen Fall, auch in Bochum, beim CHB, war das Opfer sogar in seine Wohnung gegangen und hat sich verbarrikadiert, um sich vor der Polizei zu schützen. Und dieser hat dann seine Tür in die Luft gejagt und ihn direkt erschossen. Das heißt, wir sehen dort auch aktiv oftmals eine bösartige Intention, die nicht nur runterzusetzen ist auf eine unzureichende Ausbildung. Die Polizei an sich ist in ihrer Funktion weiterhin für den Erhalt der kapitalistischen Weltordnung, in der wir derzeit leben, verantwortlich. Und entsprechend wird diese auch hegemoniale Interessen zu Verlust von behinderten Menschen, das heißt die Einschränkung und Isolierung von behinderten und psychisch kranken Menschen sowie die gewalttätige Unterdrückung von behinderten Menschen durchsetzen, um die eigenen hegemonialen Interessen, die eigenen Machtinteressen nochmal klarzustellen und eine gesellschaftliche Hierarchie aufzubauen, sowie um Leute zu bestrafen dafür, wenn sie nicht in der Lage sind, sich durch ihre Arbeit ausbeuten zu lassen. Gleichzeitig ist es natürlich auch der Fall, dass die Polizei nicht ausreichend ausgebildet ist und oftmals auch einfach nicht die Geduld hat, vernünftig einen Fall zu bearbeiten. Ganz oft haben wir Fälle, wo die Polizei einfach ein paar Stunden hätte ausharren können oder ein paar Anrufe hätte machen können, aber die Polizei versucht das vehement zu verhindern. Die lassen nicht mal Rettungskräfte oder dergleichen durch, sondern setzen sich da komplett durch. Man kann nicht nur von einer Inkompetenz in solchen Situationen reden. Da ist wirklich von einer gewissen Schuld und auch einer gewissen Böswilligkeit oftmals zu reden. Die meisten Menschen wissen in solchen Situationen ja auch, dass wenn sie merken, dass eine Person in einer psychischen Ausnahmesituation sind, dass sie sich lieber zurückziehen sollten, anstatt Leute direkt zu erschießen. Das heißt, hier kann nicht nur von einem Mangel an Training zu sprechen sein, auch wenn das definitiv der Fall ist. In den Medien wird dann aber, wie auch im Fall der 12-Jährigen, die von der Polizei niedergeschossen wird, immer als erstes die Perspektive der Polizei in den Fokus genommen. Die Polizei wird legitimiert darin, wie sie sich verhalten hat. PolizistInnen werden dafür bemitleidet, dass es zu einer solchen Situation gekommen ist, während die Opfer selbst delegitimiert werden als Randalierer. Oder ihre vorherigen Straftaten werden aufgezeigt. Und die Schuld der Polizei wird in den meisten Fällen einfach unter den Teppich geschoben.
Laut Zillip wurden in Deutschland seit der Wiedervereinigung mindestens 376 Personen durch Kugeln der deutschen Polizei getötet. Doch nicht alle Fälle lösen ein großes mediales Echo aus. Die meisten werden nicht vor Gericht verhandelt. Es ist der unermüdlichen Arbeit von Gruppen wie beispielsweise dem Solidaritätskreis Justice for Mohammed zu verdanken, dass wenigstens einzelne Schicksale von den Menschen hinter dieser Zahl erzählt werden. Wir fragen bei Ihnen nach, möchten wissen, warum es sich bei dem Opfer wieder um einen Menschen in einer psychischen Ausnahmesituation handelt.
Also ist es wahrscheinlicher, in eine psychische Ausnahmesituation zu geraten, wenn man, wie zum Beispiel Mohamed Ramé in Dortmund, eine traumatisierende Flucht hinter sich hat, wenn man von Obdachlosigkeit oder anderer Prekarität betroffen ist, wenn man selbst Gewalt erfahren ist und so weiter. All diese Faktoren und Erfahrungen erhöhen die Wahrscheinlichkeit, dann in eine psychosoziale Krise zu kommen. Deswegen finden wir auch das Wort psychosozial gut, um zu betonen, dass solche Krisensituationen soziale Gründe haben und damit auch sozial gelöst werden könnten. Eine andere wichtige Frage ist für uns, wann psychische Ausnahmesituationen überhaupt tatsächlich ein Problem sind und für wen. Oft halten wir Polizeieinsätze für unnötig, wenn sie vielleicht nur zum Schutz der öffentlichen Ordnung da sind, aber den tatsächlich beteiligten Personen eher schaden. In dem Einsatz in Bochum sind wir der Meinung, dass es viele Möglichkeiten gegeben hätte, der Familie das für das Mädchen notwendige Medikament zu geben, völlig ohne dabei Zwangsmittel anzuwenden. Überhaupt finden Situationen und Einsätze wie diese in einem gesellschaftlichen Kontext statt, in dem psychosoziale Problemlagen zunehmen, auch durch die multiplen Krisen, in denen wir uns befinden, während aber die sozialen Ressourcen, um diese Probleme zu bewältigen und auch die Hilfesysteme, die dafür da wären, immer weiter verschwinden. und dabei die entstehenden Probleme oder die Versorgungslücken der Polizei in die Verantwortung gegeben werden und die Polizei diese Einsätze dann ja auch aktiv annimmt. In dem Einsatz in Bochum spielt ja die Gehörlosigkeit der Familie eine sehr große Rolle und die Unfähigkeit der Polizei, damit gut umzugehen. Das ist ein Problem, das von vielen anderen Einsätzen bekannt ist, zum Beispiel im Umgang mit, wie bei Mohamed Drameh, nicht ansprechbaren Personen oder auch nicht deutschsprachigen Personen. Mit all diesen Situationen kann die Polizei nicht umgehen, ruft zum Beispiel keine Übersetzung, sondern reagiert oft mit erhöhter Lautstärke und Aggression oder geht direkt zur Verwendung von Zwangsmitteln über. Auch so ist es bei Mohamed passiert. Deswegen sind Menschen in psychischen Ausnahmesituationen nicht per se vulnerabel, sondern sie werden durch eine aggressiv auftretende Polizei vulnerabel gemacht.
Aus eurer Erfahrung, welche Schritte würde der Solidaritätskreis empfehlen?
Zuallererst gilt der Betroffenen, ihrer Familie und allen Angehörigen unsere Solidarität. Wir senden euch Kraft und Heilung. Allen UnterstützerInnen empfehlen wir, den Angehörigen und auch anderen Menschen aus der Community zuzuhören und jetzt und auch noch lange in die Zukunft eure Unterstützung anzubieten. Für uns ist wichtig, in der Unterstützung die Ohnmachtserfahrungen, die Menschen mit der Polizei oder auch mit anderen Behörden und der Presse gemacht haben, nicht zu wiederholen, sondern genau darauf zu achten, was Menschen sich wünschen und sie darin zu unterstützen. Unterstützen kann auch heißen, Angebote zu machen und Menschen überhaupt erst darauf hinzuweisen, was denn möglich wäre. Wir sind wie viele Soli-Kreise und Initiativen bemüht, eine betroffenen- und angehörigenzentrierte Arbeit zu machen. Und das kann zum Beispiel so aussehen. Außerdem kann es hilfreich sein, juristisch zu unterstützen. Das ist natürlich teuer. Vielleicht ist also die beste Unterstützung auch, Geld zu organisieren oder zu der schon durch den Anwalt ins Leben gerufenen Spendenkampagne beizutragen. Für uns war auch immer hilfreich, in der Unterstützungsarbeit für andere Menschen die eigenen Szeneangewohnheiten nicht als selbstverständlich zu setzen und auch das eigene Auftreten in der Nachbarschaft zu reflektieren. Und zuletzt können sicher wir als hörende Menschen und Umfelder, in denen Hören die Norm ist, jetzt gerade besonders gut etwas zum Thema Ableismus und konkret zur Gehörlosigkeit lernen und versuchen, Barrieren in unseren Umfeldern abzubauen. Natürlich hilft es auch wie immer, sich zu vernetzen und zu bilden und so dazu beizutragen, dass dieser schreckliche Polizeieinsatz nicht vergessen und die Familie nicht alleine gelassen wird.
Zum Ende möchten wir auf die GoFundMe-Kampagne verweisen, dessen Spenden zur Deckung der Verfahrenskosten und der Unterstützung der Heilung des Mädchens sowie zur Unterstützung der Familie verwendet werden. Den Link findet ihr unter diesem Beitrag. Unsere Genesungswünsche und Solidarität gilt dem Opfer und seiner Familie. No justice, no peace.